Musik ist auch so wichtig im Sport. Ja. Musik motiviert. Ich meine, wir sehen die Bilder immer wie die Fußballer vorher oder die Rennfahrer, die Skirennfahrer vor der Abfahrt oder beim Riesentorlauf noch schnell ihre Lieblingsmusik hören. Das pusht.
Ja,
Und dann kann man
das
Gas geben.
braucht
Was
man, ja.
machst du?
Das mache ich ebenfalls. Also ich habe auch viele Playlists, wo ich mir wirklich oft irgendwelche Musik, also es gibt natürlich, ich weiß nicht, was die anderen dann hören, ja, aber ich höre mir oft irgendeine Playlist an, die mich jetzt sehr motiviert, sehr aufhypt, sage ich mal, wo ich unbedingt spielen
Flott.
will. Ja, genau, flott. Und das ist extrem viel wert, würde ich jetzt mal sagen, weil es motiviert ja auch im Kopf, wenn man weiß, man hat jetzt zum Beispiel ein Spiel oder man ist jetzt dann nochmal in dieser Stimmung, dass man ein Spiel spielen will und so. Und ich höre extrem gern Musik. Also deswegen, das ist so Wahnsinn, sage ich immer, wenn ich Musik hören kann, weil das freut mich extrem. Wenn ich mir die, weiß ich nicht, die Bluetooth verbinde und alles und mit Handy, das freut mich extrem immer.
Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, da sind wir wieder. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei den Hörgesprächen im neuen Jahr. Unsere vierte Staffel mittlerweile. Wir wollen heuer den Fokus ein bisschen auf den Sport richten. Es ist ein sehr sportliches Jahr, das 2024er. Wir haben einige sportliche Highlights heuer. Wir haben zum einen die Fußball-Europameisterschaften der Herren ab 14. Juni in Deutschland und danach auch gleich die Olympischen Sommerspiele in Frankreich. Also wirklich ein sehr, sehr sportliches Jahr. Auch für all jene, die lieber zuschauen als selbst sporteln, also wirklich mit sehr vielen Highlights, wird uns auch sehr gut gefallen, die ein bisschen weniger sportlich sind, so wie ich. Der Slogan von Medell passt da sehr gut, nämlich Hören bewegt. Und unser heutiger Gast oder unsere Gästin, möchte ich fast sagen, die bewegt sich viel, gibt viel Gas und ist unheimlich sympathisch. Lara Walzer, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie spielt nämlich Fußball. Welche Position?
Meistens Stürmer oder linker Außenflügel.
Du bist 18 Jahre jung, für alle, die dich noch nicht kennen. Große österreichische Fußballhoffnung, möchtest Profifußballerin werden. Ich habe mir deine Vereinshistorie angeschaut auf der ÖFB-Website. Du spielst seit September beim USV Neulenkbach, davor zum Beispiel in Weikersdorf, also hast schon ein paar Vereine hinter dir.
Ja.
War das eigentlich schon immer dein Traum, Fußballerin zu werden? Und
Ja.
warum?
Also es war definitiv schon immer mein Traum. Ich habe auch meine Eltern sehr lange damit genervt, glaube ich, dass ich Fußballerin werden möchte, weil natürlich am Anfang haben sie sehr viel Bedenken gehabt. Aber ich bin hartnäckig geblieben und habe es dann doch geschafft, die zwei zu überzeugen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe immer meinem Vater zugeschaut, wie er Fußball gespielt hat.
Also er spielt auch schon.
Ja, der hat auch schon Fußball gespielt. Mein Bruder spielt ebenfalls
Also ist
Fußball.
es in den Genen drinnen,
Ja,
ist er in die Wiege gelegt
würde ich
worden?
jetzt mal sagen, ja.
Okay.
Mein Opa hat auch zwar in jüngeren Jahren, aber ebenfalls Fußball gespielt. Also generell die ganze Familie ist auch sportlich. Jetzt spielen mein Opa und meine Mama noch Tennis. Also es ist sehr, sehr viel Sport in der Familie.
Jetzt muss man natürlich erklären, warum die Eltern so vorsichtig waren und warum sie gesagt haben, wir sind jetzt nicht so begeistert, dass du mit Fußball anfängst. Da muss man ein bisschen erklären. Nämlich die Lara ist taub geboren, beidseitig. Und dann standen die Eltern vor der Wahl, soll man es so lassen oder soll man sie mit Cochlea-Implantaten versorgen? Und sie haben die richtige Wahl in meinen Augen getroffen und haben sich dafür entschieden, dir Cochlea-Implantate implantieren, setzen zu lassen. Und zwar mit 9 Monaten. Für Eltern eine schwere Entscheidung. Man kriegt die Diagnose, Tochter ist taub. Und dann die gute Nachricht, man kann etwas tun dagegen. Ich weiß, du kannst dich an nichts erinnern. Mit 9 Monaten weiß man nichts
Ja.
davon. Aber was erzählen die Eltern über diese Zeit? Das muss
Ja.
ja Thema bei euch gewesen
Ja,
sein.
also es ist schon immer wieder ein Thema, weil ich auch jetzt nicht in den frühen Jahren, aber jetzt so im Teenageralter immer wieder nachgefragt habe, wie das so war und weil mich das natürlich alles sehr interessiert hat. Aber meine Mama sagt jeden Tag, also wenn sie da wieder die vor der Entscheidung stände, ja, sie würde es wieder tun. Also sie ist der Meinung, dass das die beste Entscheidung war. Und wenn man sowas, ein Geschenk, sagt sie jetzt auch immer, bekommt, dann nimmt man sowas gerne an. Also für meine Eltern war das natürlich auch mit viel Bauchweh verbunden, aber sie wollten, dass ich die besten Voraussetzungen bekomme. Und deswegen haben sie sich dann dazu entschieden, die Cochlea-Implantate einsetzen zu lassen.
Und du, wenn du so drüber nachdenkst, lass mal dein Leben so ein bisschen Revue passieren. Du bist jetzt 18 Jahre jung, eine schöne lange Zeit. Ich habe ganz süße Fotos auch im Internet gefunden, wo du mit den Cochlea-Implantaten sitzt, auch heute. Wie war das für dich im Kindergarten, in der Schule? Konntest du alles ganz normal machen? Wie war das?
Ja, also ich würde jetzt sagen, normal in dem Sinne, dass zum Beispiel das mit dem Lernen und so, das war jetzt nie ein Problem zum Beispiel. Natürlich ab und zu gibt es so Schwierigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, dass man zum Beispiel Leute nicht versteht oder so. Ja,
dann du meinst der Lehrer, wenn er was erzählt?
Genau,
oder?
Genau, das war ein relativ großes Problem. Also ich bin auch die ersten Jahre im Gymnasium immer in der ersten Reihe gesessen, damit ich es verstanden habe. Natürlich, je älter man wird, desto weiter will man dann natürlich auch mal hinten sitzen.
Ja.
Also das war dann auch im letzten Jahr so, aber wir hatten auch zum Glück ein relativ kleines Klassenzimmer. Also von daher war das jetzt auch nicht das größte Problem. Aber ich glaube, im Kindergarten waren schon manche Aktivitäten zum Beispiel dabei, wenn sie gefährlicher waren oder wo, irgendwie, weiß nicht, so springen oder Ball schießen, also irgendwie, weiß ich nicht, Fußball eben oder
Handball
so Volleyball. Irgendwas. Ja, das ist immer relativ gefährlich gewesen, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel ein Stirnband oder so etwas oben hatte. Also einfach so jetzt herumspielen war, glaube ich, auch relativ schwierig. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr komplette Erinnerungen an meine Kindergartenzeit oder so. Aber das wäre zum Beispiel so etwas, wo ich sagen würde, da war ich sicher eingeschränkt.
Mhm. Das heißt, du trägst ein Stirnband zum Schutz, wahrscheinlich
genau.
Auch jetzt?
Genau, ja, noch immer. Also ich spiele jedes Mal mit einem Stirnband. Das ist eigentlich auch schon mein Markenzeichen, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich ein Stirnband habe. Aber ich würde es jetzt, also im Winter ist es super, weil da ist einem eh sowieso kalt. Im Sommer ist es etwas lästig, weil man, weil es einfach zum Schwitzen anfängt und weil es so warm wird drunter. Also das ist jetzt nicht vielleicht das Idealste, sage ich jetzt mal.
Mhm. Wollen wir noch ein bisschen über diese Zeit sprechen? Weißt du, wo du operiert bist? Weißt du, von welchem Arzt? Hast du dir schon so weit recherchiert?
Ja, genau, soweit bin ich schon informiert. Beziehungsweise wir sind auch noch mit dem Arzt noch immer relativ häufig in Kontakt.
Das höre ich immer wieder, dass die Patienten immer noch Kontakt pflegen zu den Ärzten, zu den Schwestern, auch zu den Logopäden.
Ja, also vom Professor Dr. Baumgartner in Linz damals, weil ich glaube, es gab damals auch Probleme, dass ich nicht in Wien operiert werden konnte, weil ja nur eine gewisse Anzahl an Operationen genehmigt wurden zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, in welcher Richtung hin, aber es hat dann geheißen, ja, entweder man wartet noch oder man lässt es in Linz machen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, uns ist das egal, wir wollen, dass sie das bekommt. Deswegen sind sie dann damals mit mir nach Linz gefahren. Also ich habe da auch schon Geschichten von meinen Großeltern gehört, dass sie dann immer mit meiner anderen Oma aus Wien nach Linz gefahren sind und dass sie mich besucht haben alle, also im Spital. Also das ist schon eine Wahnsinnserzählung eigentlich immer, wenn ich mir das so anhöre. Und wir sind, wie gesagt, immer noch in Kontakt mit Professor Dr. Baumgartner. Mein Vater war auch bei ihm dann nochmal operieren, weil bezüglich seiner Nase und auch wegen Ohrenproblemen und so. Also,
der ist familiär mit euch verbandelt.
Ja, wirklich. Also ich bin auch voll begeistert. Also es gibt auch die Geschichte, dass ich, wie ich kleiner war, ja, keine anderen Ärzte durften mich angreifen, außer der Professor Baumgartner.
Also man hat schon eine Sympathie gemerkt
ja,
bei euch
ja,
beiden.
Ja, wirklich.
Also wann hast du das letzte Mal gesehen?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Sicher 4, 5 Jahre. Aber er hat mir auch eben, wie ich jetzt zum Beispiel im Interview mit dem Standard oder so war, hat er mir auch geschrieben, beziehungsweise mein Vater. Also es ist eigentlich noch immer ein Wahnsinn, dass wir noch immer relativ in Kontakt sind, würde ich jetzt mal sagen.
Er saß hier, genau an dieser Stelle, genau in diesem Sessel und hat mir gesagt, er vergisst nie ein Gesicht. Klar, du veränderst dich, dich mit 9 Monaten operiert und verfolgt die Karrieren weiter. Also.
Ja, er ist wirklich ein Wahnsinn, ja.
Jetzt habe ich gehört, dass du eine unglaubliche mentale Stärke hast, ja. Dieser Weg, diese 18 Jahre, die du da jetzt gemacht hast, das ist ja nicht nur, man kriegt das eingesetzt und dann funktioniert alles. Mhm. Nein, das ist ein langer Weg und der eine macht ihn ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Funktionieren tut's immer.
Ja.
Aber wie war es bei dir? Du musstest da schon fest an dir arbeiten.
Ja, das würde ich jetzt mal auch so behaupten. Also es war, ob es jetzt lange oder schnell war im Vergleich zu anderen, das weiß ich natürlich nicht, weil ich jetzt nicht diese Vergleich...
Jeder ist anders.
Ja, genau, jeder anders. Aber ich weiß, dass ich auch noch in der Volksschulzeit, und ich bin mir nicht, ich glaube Volksschulzeit, war ich auch bei einer Logopädin, um eben daran zu arbeiten, dass gewisse Wörter, dass ich die aussprechen kann, dass ich generell an der, wie ich Sachen ausspreche, wie laut, eben an solchen Kleinigkeiten für manche Leute arbeiten kann. Und deswegen kann ich jetzt auch heute relativ gut sprechen, hören. Aber es ist natürlich ein Prozess, also es dauert schon relativ lange, würde ich jetzt mal behaupten. Weil man lernt doch jeden Tag noch dazu. Also es war zum Beispiel, wie ich jetzt in der Schule Sprachen gelernt habe, das ist natürlich wieder ein anderes Problem. Ja. Also da natürlich in Spanischen zum Beispiel, das habe ich auch gelernt, da sind viele Sachen dabei, die man doch anders ausspricht und wo man darauf aufpassen muss, wie man sie ausspricht, weil sonst versteht dich der Spanier vielleicht nicht, wenn du wirklich in Spanien Urlaub machst. Und das hat aber auch oft gedauert, zum Beispiel bei Vokabeln lernen, wie spreche ich sie aus? Das heißt, man musste oft eine Mitschülerin oft sagen, so und so, dass sie es immer wieder gesagt hat. Aber das ist doch immer wieder etwas, was mich gestört hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Weil du es öfter hören musstest, ja. Als jetzt?
Ja, als wer andere, ja. Es ist dann relativ nervig, wenn man es nicht gleich am ersten Mal, weil ich will das auch immer gleich
beim
ersten Trichter haben.
Das habe ich auch gehört, Perfektionistin.
Ja, aber wie gesagt, mit der Zeit gewöhnt man sich eh dran, dass man dann auch das mal hinnehmen muss und dann immer wieder dran lernen muss. Also, aber mittlerweile habe ich es gut akzeptiert.
Wie lange musstest du zur Lokopädin gehen? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt werden natürlich auch viele Eltern zuschauen oder Menschen, die so etwas vor sich noch haben. Was könntest du denen raten? Wie ist das?
Also ich weiß es nicht gar nicht mal, wann ich angefangen habe, aber ich nehme jetzt mal an, ab dem Kindergarten irgendwo in der Mitte, weil man fängt ja dann an, die Sprache aufzunehmen, Wörter zu lernen und Sätze etc. Und bis zum Volksschuleende, glaube ich jetzt mal. Es war wirklich sehr lehrreich, würde ich jetzt mal sagen, sehr wichtig, weil man sehr viele Wörter einfach lernt, wo man glaubt, man kann sie, aber man kann sie nicht. Ja, es ist natürlich lästig, wenn man jetzt jede Woche vielleicht mal zur Lokopädin muss, aber ich habe mich immer sehr gefreut, weil das Buch habe ich sogar noch daheim. So ein Stickerheft, da habe ich jedes Mal einen Sticker bekommen und auf dieses Buch bin ich so stolz noch
immer. Motivierend.
Ja, es ist sehr motivierend gewesen. Ne? Aber wie gesagt, ich würde das einfach annehmen, dass, auch wenn es vielleicht am Anfang lästig klingt, aber zum Beispiel ich habe mich immer sehr gefreut, dass ich bei der Lokopädin war und habe das eher als Chance gesehen zu lernen und nicht als Lästigkeit jetzt zu sagen.
Eine Bürde.
Ich muss dorthin, ja, oder so irgendwie, ja.
Die Unterstützung deiner Family ist natürlich auch unheimlich wichtig gewesen und sticht auch heraus. Was haben die alles gemacht?
Ja, also meine Eltern, sage ich jetzt mal, für mich war immer wichtig, dass ich gleich wie mein Bruder zum Beispiel behandelt werde.
Ist der älter jünger?
Jünger, 2 Jahre jünger. Aber man wird es nicht ansehen, weil er leider größer geworden ist als ich und jetzt auch schon älter ausschaut. Aber ja, so ist es halt einmal. Nein, aber meine Eltern haben mich da sehr unterstützt, haben auch sehr in der Volksschule viel mit mir gelernt. Also insbesondere auf Wörter, wie sagt man sie, wie spricht man sie aus, ja, wie auch das Schreiben dann zum Beispiel, weil man hört sie ja anders, wenn ich das jetzt zum Beispiel höre und ich schreibe es so, dann ist es wahrscheinlich falsch, ja. Und dann hat mir Mama oft gesagt, ja, so und so. Aber im Gymnasium ist das zum Beispiel schon so gewesen, dass ich dann sehr viele Sachen alleine gemacht habe. Also da war dann schon eine gewisse Selbstständigkeit da. Da haben sie mir aber auch trotzdem noch immer geholfen, wenn ich es gebraucht habe. Wenn ich irgendwo gesagt habe, ja, in Englisch zum Beispiel, da tue ich mir nicht so einfach. Dann haben sie oft mit mir trotzdem versucht, irgendwie zu lernen und das Beste daraus zu machen.
Wie ist das Verhältnis Lehrer Eltern dir gewesen, wenn man weiß, warst du die einzige Schülerin, die eben Handicap hatte?
Ja, bis ich diesen Abschluss eben gemacht habe, also bis ich Matura eben gemacht habe, war ich die einzige eigentlich. Also genau in dem Jahrgang gab es ja dann auch einen Jungen, der.
Also
eben,
du warst auf einer normalen Regelschule?
Genau, aber in dem Gymnasium. Und da natürlich, es gab auch Probleme. Also es ist ja nicht jeder Lehrer gleich, sage ich immer. Also es gab Lehrer, die haben das sehr verständnisvoll gesehen und es gab Lehrer, da gab es immer wieder ein bisschen Probleme. Also die wollten das nicht gleich so einsehen, dass das so ist, dass man halt anders hört oder so. Ich erinnere mich, dass ich eine Englischlehrerin in der 4. Klasse hatte, da war das ein großes Problem, weil die wollte immer, dass ich die Hörübungen mache. Aber ich habe versucht zu erklären, dass das nicht im gleichen Sinne ist, weil ich ja einfach nicht genau normal höre, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht wie einer, der was normal hört, sage ich jetzt mal. Und wir haben es dann auch bis zur Matura eigentlich relativ gut mit meinem Klassenvorstand geschafft. Also da bin ich auch sehr dankbar, weil die hat wirklich, wenn ich was gebraucht habe, hat mich sehr unterstützt. Und meine Eltern haben auch mit der sehr über sehr viel reden können, auch sehr viel Hilfe von ihr quasi bekommen, wenn es irgendwie um die Schule ging oder so. Also das war schon sehr Gold wert, würde ich jetzt mal sagen.
Wie haben die Mitschüler reagiert? Das ist auch immer spannend.
Ja, also ich in der Volksschule weiß ich es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich glaube da.
Also dürfte es in Ordnung gewesen sein.
Ja, also dürfte es in Ordnung gewesen sein. Im Gymnasium, ich erinnere mich, in der 1. Klasse war es natürlich immer ein Thema, sage ich jetzt mal, wenn man halt zum Beispiel dann oft sagt, man muss in der ersten Reihe sitzen oder so, weil es halt gescheiter wäre fürs Hören und so und fürs Lernen. Aber es war eigentlich nie ein Problem, also es haben auch relativ viele akzeptiert dann und dann auch immer versucht zu helfen. Also ich hatte zum Glück eine Freundin, die mir sehr viel geholfen hat, die, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, habe ich sie fragen können und sie hat mir gleich alles wieder erklärt oder hat oft schon mitgeschrieben und dann habe ich sie einfach von ihr abgeschrieben wieder.
Ihr seid immer noch Freundinnen?
Ja.
Ja, das habe ich mir gedacht. Also dieses Zusammenspiel zwischen Lehrer, Eltern, Mitschüler, dir, das hat scheinbar sehr, sehr gut funktioniert bei euch. Ne?
Zum
Wahrscheinlich
Glück.
nicht immer so, aber in diesem Fall hat es wirklich gut funktioniert. Du hast Matura gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Alles gut gelaufen. Gibt es noch so einen Schüler mit Cochlea-Implantaten in der Schule bei dir?
Ja, also der ist jetzt in der, also wie ich die Matura gemacht habe, war der im ersten Jahrgang quasi, also in der ersten Klasse. Jetzt müsste er in der zweiten sein, wenn er nicht schon die Schule gewechselt hat oder was auch immer. Und da haben sehr viele Lehrer immer wieder nachgefragt, wie kann man dem Jungen helfen, wie war das bei dir? Ich habe auch eine ehemalige Lehrerin, die ebenfalls einen Gehörsturz auf einer Seite hatte, also erst im Alter dann. Und die hat mich auch gefragt, wie ist das mit den Hörgeräten, wie mit den Audioprozessoren? Bringt dir das viel? Gibt es irgendwelche Hürden? Ja, was kannst du dazu sagen? Und der habe ich dann einfach meine Meinung gesagt, beziehungsweise wie ich es empfinde. Und ich habe gesagt, es ist eigentlich wirklich ein großes Geschenk. Also jeden Tag was hören zu können, ist einfach wirklich ein Segen, würde ich jetzt mal sagen.
Wir hatten hier schon einige CU-Nutzer und Nutzerinnen da und ich habe sie immer gefragt, was war das erste Geräusch, das du gehört hast? Kannst du dich an das erinnern? Du warst halt so mini, ja? Ich weiß nicht, ob es dieses Erlebnis für dich auch gab, aber gibt es irgendetwas, woran du dich erinnerst oder deine Mama oder dein Papa, wo du vielleicht ihre Stimme gehört hast das erste Mal? Haben sie irgendwas erzählt?
Nein, also das müsste ich daheim sogar noch nachfragen. Das wäre eine sehr interessante Idee. Aber ich weiß, dass meine Mama hat erzählt, dass ich am Anfang ja gar nichts gehört habe. Und ich glaube, dass sie dann, wie ich dann was gehört habe, dann sehr zum Lachen angefangen haben und so. Also ich meine, ich bin eine relativ glückliche Person, beziehungsweise sehr lachende Person. Also von daher, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so war.
Hast du auf den Fotos, die ich da im Internet gesehen habe, aus wie ein Spitzbub ausgeschaut? Also blond.
Ja, genau.
Sehr lieb ausgeschaut, ja. Du hast gesagt, deine Familie liebt Fußball, der Papa spielt, der Bruder spielt, der Opa hat gespielt, du wolltest das auch machen. Jetzt kommst du und sagst, ich möchte auch Fußball spielen. Jetzt werden die natürlich gesagt haben, oh mein Gott. Was kann denn da passieren, wenn du da zum Beispiel vorm Tor stehst und dann Köpfler
also,
machst?
Ich sag, die größte Gefahr ist, glaube ich, also mein Papa hat schon immer gesagt, geh nicht ins Tor. Wenn du Fußball spielst, also auch wenn es natürlich vielleicht sicherer gewesen wäre, jetzt sage ich mal bezüglich Kopfbälle oder so, aber man denkt gar nicht dran oft, also Eckbälle oder so oder Freistöße, da kommt oft ein Haufen zusammen und dann kann es schnell gehen, dass irgendwas mit dem Kopf passiert oder so. Also wie gesagt, er hat natürlich schon gesagt, ja, das größte Problem kann sein, die Kopfbälle, wenn gerade wie ich mit den Burschen gespielt habe.
Die sind
ein,
auch brutal,
ja, genau,
oder?
Wenn ein größerer mal herschnappt oder irgendwie näher kommt, das ist dann natürlich schon gefährlich, weil ich war ja auch, ich meine, jetzt bin ich relativ groß, würde ich
sagen. Wie groß bist du jetzt?
1,70 circa. Aber damals weiß ich nicht, vielleicht 1,10 oder so.
Ja.
Und dann hast die Jungs in der Altersklasse waren natürlich alle größer. Also, und dann hast du natürlich das Pech, wenn da einer auf dich drauf fliegt oder so, das ist natürlich sehr gefährlich.
Deswegen ist auch so schon gefährlich.
Ja, genau, so, genau. Und in der Jugend habe ich auch versucht, so viel Kopfbälle wie möglich zu vermeiden, eben aus dem Grund.
Das heißt, die Mitspielerinnen, die wissen das und wenn es um sowas geht, dann.
Ja, dann lassen wir das einmal, dann kommt wer anderer quasi hin. Also ich weiß auch, dass mein Bruder, weil der relativ groß ist, öfters hingesprungen ist dann. Also das hat dann eh gepasst.
Wie ist denn das so im Team? Die wissen das, dass das ist. Wenn jetzt der Trainer draußen steht, weil ich möchte über die Vereinbarkeit zwischen Cochlea-Implantaten, dieser Hörversorgung und dem Sport sprechen. Also ohne, dass man was hört, kann man Sport schon ausüben, aber
ja,
vielleicht
aber
nicht so, wie du
würde
das
ich jetzt mal
macht.
Behaupten. Also für einen Einzelsport zum Beispiel ja. Also ich könnte mir auch, wenn das jetzt zum Beispiel nicht gewesen wäre, hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich gesagt Tennis. Wäre ein einfacher Sport gewesen in dem Sinne, weil man relativ selten, hoffe ich jetzt mal, Bälle an den Kopf bekommt oder so. Und da muss man auch nicht mit jemandem kommunizieren. Also da kann der Schiedsrichter ja ein Handzeichen geben, wenn jetzt out wäre oder so irgendwas. Ja. Aber im Fußball ist es doch anders. Also es ist auch schon mal vorgekommen, dass in einer Trainingseinheit beide Cochlea-Implantate, also beide Audioprozessoren leer waren. Und ich hatte keine Batterie mit. Also das ist natürlich sehr bitter, wenn man dann auf einem Training eine halbe Stunde oder eine Stunde fährt und dann hat man keine Batterie mit.
Hat man da nicht so ein Reserve-Package mit oder
ja,
so?
Ja, ich habe es mir dann eh in Microsoft angewöhnt, bei einer Freundin ein Reserve-Package zu lassen, weil die wohnt 5 Minuten entfernt.
Okay.
Also das war ein sehr wichtiges Ding, was ich machen musste, weil sonst wäre das nicht gegangen. Im Neulengbach habe ich es mir jetzt angewöhnt, dass ich mir immer, bevor ich aus dem Haus gehe, schaue, dass ich jetzt wirklich den Audio, also die Batterie oder im Akkus mit habe.
Wie checkst du das? für Laien wie mich, die nicht wissen, wie man das
macht? Nein, also zum Beispiel, ich habe in der Tasche ein Fach und wenn das nicht aufgefüllt ist mit den Akkus, dann kann ich nicht außer Haus fahren, weil da muss ich immer reingreifen und dann weiß ich, es ist in der Tasche, dann ist es drinnen. Also das beruhigt mich schon mal.
Ja, man muss immer einmal einfahren, sage ich, genau. und dann weiß man, dass das braucht man.
Es. Aber es ist mit dieser Vereinbarkeit, weil wir davon gesprochen haben. Natürlich, es ist schwierig, wenn man nicht hört, weil eben gerade im Fußball, wie soll ich erkennen, dass jetzt zum Beispiel hinter mir wer ist? Also oft gibt man sich ja Kommandos, es kommt jemand oder passt mir den Ball oder so irgendwas.
Ja. Man redet miteinander oder schreit sich was
genau,
zu.
Genau, oder man schreit sich an oder was auch immer. Oder der Trainer schreit rein, das und das.
Das ist auch oft, ja. Wie ist das, wenn der Trainer von draußen reinschreit? Das muss man ja verstehen.
Das ist zum Beispiel ein großes Problem, würde ich jetzt mal behaupten, weil es kommt natürlich vor, oder es ist ja leider nun mal so, dass die Ersatzbank ganz außen vom Spielfeld dran stehen muss und nicht mitten im Spielfeld steht.
Okay.
Und der Trainer steht auch meistens draußen, außer der Spielertrainer oder so, und spielt selber mit. Dann ist es natürlich schwierig, ja. Also oft versuche ich dann zum Beispiel, wenn Pausen, Unterbrechungen oder so irgendwas sind, auf die Seite zu gehen und mir Anweisungen zu holen, weil das viel einfacher ist, als wenn ich jetzt in der Mitte vom Spielfeld stehe und es schreit jemand von draußen rein, weiter hinten, weiter rechts oder so. Das ist, und oft in Eifer des Gefechts, würde ich jetzt mal behaupten, bekommt man ja die Sachen gar nicht mit.
Ja, ich stelle mir nur vor, wenn der Trainer sagt, geh weiter, oder keine Ahnung, was der so schreit, ja. Im Dialekt vielleicht, ja. Und man versteht es nicht, oder ruft er nur einen Namen rein und sagt, Lara!
Ja,
oder?
Das ist auch ein Problem. Zum Beispiel Lara, und ich habe eine Mitspielerin, die heißt Mara. Das ist zum Beispiel,
ja, Wahnsinn. Lara, Mara, Sarah.
Sarah, genau, haben wir auch eine.
Habt ihr auch eine, super.
Und das ist sehr schwierig. Also wenn man dann, oder auch die Mitspieler, wenn die dann schreien Lara, und dann hört man vielleicht nur irgendwie die Endung oder nur den Anfang, dann, vor allem oft am Spielfeld, blendet man ja Sachen aus einfach. Also da hat man ja auch diesen, ich sage immer, Tunnelblick, weil man einfach nur auf das fokussiert ist, dass man das spielt, ja, und dann hört man eh oft gar nicht zu. Mhm. Aber man nimmt doch vieles im Unterbewusstsein auf. Also das ist halt natürlich eine Schwierigkeit, würde ich jetzt mal behaupten.
Und noch einmal, Hören ist wichtig beim Sport, weil ich denke mal, auch wenn man jetzt auf einem Fußballplatz spielt, wenn da ein paar Zuschauer sind oder dann wirklich mal im Stadion, wenn du dann Profi bist, da werden wir dann Zuschauer kommen. Aber da stelle ich mir vor, das ist wichtig, weil der Spirit, dieses Anfeuern, dieses Dabeisein, dieses Stadion, dieses.
Das macht das ja auch so den Fußball aus, wenn da alle dir zuschreien. Oder
wir haben doch diese Geisterspiele gesehen,
genau,
das ist ein Wahnsinn.
Das wäre für mich nichts, also wenn jetzt gar keine Zuschauer dabei sind. Ich mag es auch sehr gerne, wenn zum Beispiel mein Opa zuschaut. Also ich höre ihn dann immer natürlich reinschreien oder so, weil er sich sehr gerne beschwert über den Schiedsrichter. Aber das ist halt nun mal mein Opa, sage ich immer. Aber ich würde das jetzt nicht eintauschen dafür, dass wir dann wieder Geisterspiele oder so irgendwas haben. Also es ist natürlich wichtig, dass man dann doch irgendwie sich verständigen kann, miteinander kommunizieren kann. Bisher hat es immer geklappt, würde ich jetzt mal behaupten. Also es kompensiert sich ja dann eh immer irgendwie. Aber es ist natürlich die Pause oder eben Unterbrechung, die brauche ich immer oder die nutze ich am meisten dann dafür, dass ich eben mir Anweisungen holen kann, damit ich sie gleich umsetzen kann, gleich besser verstehen kann. Das bringt viel mehr, als wenn man mir von draußen da reinschreit.
Mhm. Was ich mir vielleicht auch noch vorstellen könnte, ist, was ist, wenn es regnet? Wie ist das dann?
Also ich hatte den Fall zum Glück noch nicht so oft. Also es ist
jetzt, also ich meine jetzt so richtig waschelt.
Ja, also richtig waschelt, ja. Also meistens habe ich ein Stirnband ja oben. Wenn es wirklich zum Beispiel regnet oder so, habe ich meistens zwei Stirnbänder oben.
Ah, okay.
Aber ich hatte auch zum Beispiel, wir hatten schon mal ein Spiel in Merkersdorf, ich glaube, das war im Frühling einmal, da hat es wirklich komplett gewaschelt und so. Da habe ich dann in der Halbzeit das Stirnband wechseln müssen und nochmal mitten im Spiel das Stirnband wechseln müssen, weil die alle so nass waren. Und man kann natürlich dann nicht mit dem nassen Stirnband spielen. Ja, also das wäre natürlich jetzt fahrlässig gewesen, sage ich jetzt mal, wenn da mit nassen Stirnband zu spielen. Ich könnte mir wirklich im ganz schlimmsten Fall vorstellen, dass man vielleicht ein Hörgerät runtergibt oder beide dann, wenn es wirklich, wenn man sagt, es geht gar nicht mehr. Aber ich habe auch oft das Gefühl, wenn man sich bewegt am Platz, ja, prallt jetzt nicht der Regen komplett auf einen drauf, ja, weil dann bewegt man sich ja eh, dann entweicht man so ein bisschen den Regen, sag ich mal. Es ist doch was anderes. Wenn ich jetzt wirklich nur stehen würde, dann müsste ich die Hörgeräte runtergehen. Aber dadurch, dass ich eh immer in Bewegung bin, ist es noch nie so ein großes Problem gewesen.
Gott sei Dank, aber Gott, ich denke mir nur, wenn es wirklich immer, und ihr müsst die Partie unbedingt weiterspielen, vielleicht sagt der Trainer eh.
Da ist ja vielleicht der Rasen dann schon ein bisschen.
Ja, eben, wir brechen ab und machen später weiter, was dir entgegenkommen würde. Ich stelle mir vor, wenn da so viele Außeneinflüsse auf einen raufprasseln und die Teamkolleginnen und die Gegner schreien und das ist schon viel. Wie entspannst du da? Ich meine, 45 Minuten sind lang. Ich meine, klar, man Fokus, Ball, Tor, logisch, du bist Stürmerin. Musst du es dann rausnehmen in der Pause und dann mal kurz durchatmen? Oder?
Nee, das hatte ich zum Glück noch nie, aber das wäre ein guter Tipp fürs nächste Mal vielleicht.
Nein, oder nach 90 Minuten, dass man sagt,
ja, nach 90 Minuten freue ich mich immer drauf, wenn ich dann die Hörgeräte zum Duschen runternehme. Das ist wirklich entspannend. Also ich habe das ja generell im Alltag auch, so würde ich jetzt mal sagen, dass ich ab und zu die Hörgeräte runternehme oder einfach zum Entspannen. Mhm. Oder in der Früh versuche ich wirklich so lang wie möglich die Hörgeräte nicht drauf zu geben.
Das habe ich schon einmal an dieser Stelle gehört. Ja,
weil das so entspannend ist, wenn man dann erst, weiß ich nicht, wenn man wirklich aus dem Haus gehen muss, die Hörgeräte draufgeben muss und dann erst dann so richtig für den Tag bereit ist. Aber davor brauche ich einfach diese, weiß ich nicht, Ruhe, dass ich mit noch keiner anreden kann. Ich bin auch nicht der Morgenmensch, sage ich immer.
Ach so, das auch noch dazu. Ja. Okay, gut. Also du brauchst diese Regeneration, du wachst auf, lässt es noch, gehst mal duschen, richtest dich her, ziehst dich an, frühstückst und erst dann gibst du es rein und bist bereit für den Tag.
Ja, also es ist immer so mein Startsignal, würde ich jetzt sagen. Also die Hörgeräte sind mein Startsignal, jetzt geht's. Jetzt kann mich jeder anreden, die Mama ist dann auch immer, wenn sie dann irgendwas Wichtiges braucht, dann versucht sie es schon irgendwie so, weiß ich nicht, so lange zu warten, wie es nur geht. Aber wenn sie in die Arbeit muss, dann muss sie natürlich manchmal vielleicht drauf das Hörgerät, aber dann gebe ich es gleich wieder runter nachher.
Okay, also sie schauen, ob du es oben hast, damit man dich gleich anquatschen kann. Okay, sie können es kaum erwarten. Verstehe ich aber. Musik ist auch so wichtig im Sport. Ja, Musik motiviert. Ich meine, wir sehen die Bilder immer wie die Fußballer vorher oder die Rennfahrer, die Skirennfahrer vor der Abfahrt oder beim Riesentorlauf noch schnell ihre Lieblingsmusik hören. Das pusht.
Ja,
das dann kann man Gas geben. Was machst du?
Das mache ich ebenfalls. Also ich habe auch viele Playlists, wo ich mir wirklich oft irgendwelche Musik, also es gibt natürlich, ich weiß nicht, was die anderen dann hören, ja, aber ich höre mir oft irgendeine Playlist an, die mich jetzt sehr motiviert, sehr aufhypt, sage ich mal, wo ich unbedingt spielen will. Ja, genau, flott. Und das ist extrem viel wert, würde ich jetzt mal sagen, weil es motiviert ja auch im Kopf, wenn man weiß, man hat jetzt zum Beispiel ein Spiel oder man ist jetzt dann nochmal in dieser Stimmung, dass man ein Spiel spielen will und so. Und ich höre extrem gern Musik. Also deswegen, das ist so Wahnsinn, sage ich immer, wenn ich Musik hören kann, weil das freut mich extrem. Wenn ich mir die, weiß ich nicht, die Bluetooth verbinde und alles und mit Handy, das freut mich extrem immer.
Wäre das nicht unheimlich schade, du hättest das nie kennengelernt?
Das definitiv. Also ich sage immer, wenn ich Musik hören kann, bin ich wirklich einer der glücklichsten Menschen. Also ich gehe auch sehr gerne auf Konzerte.
Also das Schöne ist, man kann mit Musik entspannen, man kann Musik kann einen pushen, also man verschiedensten Phasen des Lebens erlebt man mit Musik, aber das wäre ohne Cochlea-Implantat gar nicht möglich gewesen.
Ja. Also das wäre wirklich so etwas, wo ich da sagen würde, das hätte mich wirklich, das würde mir wirklich wehtun, wenn ich jetzt keine Musik hören könnte oder so, weil Musik ist wirklich ein alltäglicher Bestandteil von mir. Also im Auto, beim Autofahren höre ich immer Musik. So, wenn ich einfach nur, weiß nicht, daheim sitze oder daheim ein Spiel spiele oder so auf der Konsole, auf der Nintendo Switch. Man will immer irgendwie Musik haben und es gibt auch immer einen Input, sage ich einmal, wenn man irgendwie was Kreatives macht oder so, dann lässt man sich auch immer ein bisschen von Musik beeinflussen.
Oder man so. Lässt sich so treiben, so schön, oder? Und wie viele Playlists hast du da so für jede Stimmung?
Das letzte Mal, wenn ich mal geschaut habe, habe ich gleich auf Spotify 30 Playlists oder so gehabt. Gut, so aber natürlich höre ich nicht immer alle. Also es ist immer schon. So ein Mix, aus was ich halt brauche. Aber für Spieltage habe ich wahrscheinlich so 2 oder 3 Playlists. Und so im Alltag höre ich dann entweder ein paar Künstler, bestimmte Künstler, dann höre ich von dem Künstler eine Playlist, von dem, oder ich mische einfach zusammen.
Mhm. Oma, Opa hören noch gut?
Ja.
Ja. Weil wer gut hörversorgt ist, der treibt natürlich tendenziell auch mehr Sport und bleibt damit auch länger gesund. Du machst das sowieso. Du gehst 3-4 Mal die Woche zum Training. Und dann noch die Matches.
Genau. Und wenn es manchmal sein muss, gehen wir auch daheim. Also wir haben so eine Art Heimprogramm meistens. Also jetzt zum Beispiel in der Winterpause müssen wir uns selber fit halten mit bestimmten Programmen.
Cardio oder wovon sprechen wir da?
Nein, also wir kriegen Cardio, Kraft, Sprünge etc. Also das ist alles relativ gemischt. Man kann es mit Fitnessstudio, ohne Fitnessstudio machen. Laufen gehen. Also das ist alles. Zum Beispiel beim Laufen gehen brauche ich Musik. Ich bin schon so oft demotiviert, wenn ich weiß, ich muss jetzt laufen gehen. Weil man läuft lieber 90 Minuten am Ball hinterher, als wie man geht 60 Minuten oder 45 Minuten nur so laufen. Mhm. Da muss man oft, dann Musik motiviert dann einen oft, dass man sagt, man geht jetzt noch laufen oder man macht jetzt noch das.
Wie ist das eigentlich, das habe ich dich vorher nicht gefragt, hast du eigentlich immer versucht, auf den Mund zu schauen? Tust du schon ein bisschen noch mit Lippen lesen oder war das gar nicht Thema?
Doch, doch, also schon? Das mache ich sehr offen.
Das wird man nie ablegen, oder?
Nee. Also das ist einfach super so. Also ich mag das sehr gerne und ich mache das auch beim Schwimmen so. Also beim Schwimmen höre ich ja oft gar, hört man ja auch nichts.
Nimmst das du beim Schwimmen?
Genau, nehme ich auch runter, obwohl es ja die Waterwear und so geben würde. Gibt's. Aber ich habe das einmal ausprobiert und es war nicht wirklich was für mich, weil für die, sage ich jetzt mal 30 Minuten oder was, 15 Minuten, was man wirklich im Wasser ist, sage ich dann, nein, dann nehme ich es runter. Dann ist es auch wieder entspannend, sage ich
so
mal.
So eine Me-Time, oder?
Genau, wenn man zum Beispiel in der Therme ist und man hört alle Leute, dann ist man froh, wenn man ins Wasser geht und man hört niemanden. Und da ist es auch zum Beispiel ein Riesenvorteil, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich Lippen lesen kann, weil dann kann man sich im Wasser auch verständigen. Also da hat das enorm geholfen.
Mhm. Deine Eltern, deine Großeltern, die sind natürlich glücklich, wenn sie sehen, was aus dir geworden ist, wie du mit uns sprichst. Also das, wenn ich es nicht wüsste, man sieht das kaum. Ja,
ja,
also,
wenn ich die Haare offen hatte, sieht man es wirklich.
Ja. Gut, durch den Sport hat man es wahrscheinlich oft zusammengebunden.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du Fremdsprachen lernst. Deutsch, also Englisch, Spanisch.
Deutsch, Englisch, Spanisch, Latein habe ich auch ein bisschen gelernt. Also beziehungsweise ich hatte es halt so, aber sprechen tue ich es jetzt nicht.
Da müssen wir alle durch irgendwie. Aber das hat andere Gründe, genau, warum das auch wichtig ist. Hast du jemals in Erwägung gezogen, ins Ausland zu gehen? Vielleicht auch Fußball im Ausland zu machen?
Also das Ausland würde mich schon interessieren. Ich habe jetzt auch zum Beispiel eben diesen Jahr überlegt, soll ich irgendwie in den Ausland eine Sprache lernen? Weil es gibt ja so Sprachkurse im Ausland oder so. Aber es ist dann aus verschiedenen Gründen jetzt, sage ich mal, nicht in Frage gekommen, weil natürlich man müsste dann halt dort länger leben und was ist, wenn es einem nicht gefällt oder so. Ne? Die, ja. Aber ich zum Beispiel bereise sehr gerne die Welt. Also ich schaue mir sehr viele Orte an und so. Und deswegen ist, wie gesagt, also vielleicht in weiterer Zukunft einmal würde ich schon in Erwägung ziehen, vielleicht mal ins Ausland zu gehen oder so. Ich habe auch immer gesagt zu meinen Großeltern, ich würde irgendwann mal gerne nach Barcelona ziehen.
Wieso gerade Barcelona?
Keine Ahnung, es ist eine schöne Stadt. Ich bin Fan vom FC Barcelona.
Also okay, gut.
Da wäre es jetzt willkommen. Ja, genau, willkommen.
Gut, München hat auch einen tollen Fußballverein. Ja. Vielleicht geht es auch ein bisschen näher für die Family.
Genau,
das vielleicht
für die
leichter.
Family, ja. Aber wie gesagt, ich mag auch die spanische Kultur sehr gerne. Also es ist dort eh sehr lange warm. Es ist einfach, die Leute sind so nett alle dort. Also es ist doch was anderes, einfach eine andere Kultur und so. Deswegen vielleicht interessiert mich deswegen auch Barcelona so sehr.
Hast du jemals in deinem Leben, bist du dir jemals anders vorgekommen mit dem Handicap? Hat dich irgendwann einmal in den 18 Jahren, ist da irgendwie zu Vorfällen irgendwas gekommen, wo du sagst, das war ein Moment, der hat sich eingebrannt bei mir?
Also es ist zum Beispiel in der Schule, das war einmal eben wegen den Hörübungen. Das war was, was mich immer sehr gestört hat. Und dann kam es auch zum Beispiel mal zu dem Vorfall, dass ich ja eigentlich in Spanisch die Fähigkeiten ja alle hatte. Also ich konnte ja Spanisch sprechen etc. Und dann war die eine Hörübung aber so schlecht, dass mir die Lehrerin einen Zweier geben wollte. Und ich habe mich beschwert.
Wegen einer Hörübung?
Genau, weil ja, es ging da irgendwie um die Note, ich weiß nicht, um eins oder Zweier. Und es war eine Hörübung dabei, die irgendwie entscheidend war für die Noten, weil ja in unserem, weiß nicht, im Gymnasium war es so, dass Lese- und Hörübungen zusammengezählt wurden und die anderen Teile alle zusammengezählt wurden und dann daraus wurden die Noten berechnet. Und durch diese Hörübung war der eine Bereich dann schlechter halt. Und jetzt wollte mir die Lehrerin einen Zweier geben und ich habe mich halt relativ ungerecht behandelt gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, man kann das aber jetzt nicht an der einen Hörübung festmachen und die war ja auch so schlecht, weil ich halt einfach nicht vielleicht die gleiche Voraussetzung habe, ja. Dann habe ich halt gesagt, ja, ich hätte gerne eine Leseübung oder so und dann kam es natürlich dann auch so ein bisschen zum Konflikt. Das hat sich dann schon eingebrannt, also das hat mir dann schon leid getan, weil ich auch gesagt habe, ja, da kann ich nichts dafür, ja.
Aber es war nur eine Momentaufnahme, ne?
Ja, es war eine Momentaufnahme und ich hatte ja nicht die gleichen Voraussetzungen, wie das dann weg war, die Hörübungen, die ich sie dann einfach nur noch auf freiwilliger Basis gemacht habe, einfach zum Üben, weil das habe ich immer gesagt, ich würde es zum Üben sehr gerne machen, aber für den Werten ist mir einfach zu unfair, sage ich jetzt mal, dass ich da einfach, weil ich halt immer nicht die gleichen Voraussetzungen habe, ja. Und dann haben wir das auch zum Glück lösen können und dann hat sie mir natürlich auch noch den Einser gegeben, weil sie da gesagt hat, ja, okay, das war vielleicht auch nicht ganz so gerechtfertigt, man kann dann darüber reden und dann haben wir es auch geschafft, dass wir da eine Lösung gefunden haben, die für beide Seiten gepasst hat.
Ein bisschen geärgert hat es dich schon.
Ja. es hat mich schon geärgert, weil ich mir dachte, ja, wenn es was, wie wäre es gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normal gehört hätte oder so, oder wie andere Menschen, sage ich mal, wäre es dann vielleicht gar nicht zu diesem Vorfall gekommen oder ja, wie wäre es dann gewesen? Ja. Es ist auch oft immer wieder im Alltag, wenn man Sachen nicht hört, weil, weiß ich nicht, weil es einfach zu schnell ist oder wenn man es einfach nicht hört, ja, dann ärgere ich mich oft, weil ich die Sachen jetzt nicht gehört habe. Das ist sowas, was immer, das ist halt immer wieder präsent, würde ich jetzt mal sagen. Aber es stört mich jetzt nicht so extrem, weil man kann eh immer wieder nachfragen. Mhm. Es nervt dann halt nur, wenn man es wirklich auch beim dritten Mal zum Beispiel noch gar nicht verstanden hat. Weil das einfach, wenn man es nicht gehört hat oder so, oder wenn man, wenn irgendwer redet nebenbei und man will zuhören, dann hört man ja auch leider nicht immer die ganzen Sachen. Mhm. Das ärgert mich auch manchmal. Ich weiß nicht, ob andere Leute das schaffen. Aber ich würde das so gern können, dann mal teilweise mal ein bisschen mehr zuhören.
Okay. Hast du in Spanisch maturiert?
Ja.
Und?
Beide in eins, also schriftlich und mündlich.
Ich glaube, dann können wir die Geschichte jetzt.
Ja, eben, dadurch war es dann eh beendet. Aber es war, ich habe da bei der Matura habe ich auch keine Hörübungen gemacht. Also ich konnte sie freiwillig mitmachen. In Spanisch habe ich die Zettel gar nicht bekommen, weil der Vorfall auch damals bei der Spanischlehrerin war. In Englisch wollte er mir die Zettel anbieten, mein Professor, aber ich habe dann gesagt, nein, weil es war dann so komisch durch die Blätterverteilungen, das ist bei der Matura ja immer alles strenger geregelt als im normalen Unterricht. Im normalen Unterricht hätte ich gesagt, ja bitte zum Üben einfach, aber bei der Matura habe ich es dann doch nicht mitgemacht. Ich war dann relativ froh, weil da haben wir bei der Matura nur Hörübungen gehabt, wo Zoogeräusche drinnen waren, Hintergrundgeräusche, das war relativ, also ich hätte es in der letzten Reihe oder in den relativ hinteren Reihen gar nicht verstanden.
Aber gut ist gegangen.
Ja,
alles gut ist gegangen.
Ja.
Alles gut, alles gut. Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Magst du dabei sein? Weil ihr habt, die Frauen haben ja 2025 erst Fußball-Europameisterschaft.
Also ich glaube,
wäre das ein Ziel, da
ja,
dabei zu sein?
Ja, es wäre natürlich schon ein Ziel, aber es ist natürlich, also man muss auch immer sagen, die österreichische Frauenbundesliga hängt ja noch ein bisschen nach in Sachen.
Aber sind wir froh, dass sie da ist,
genau,
wo sie jetzt
ist. Es entwickelt sich alles doch irgendwie, aber es hängt natürlich doch so noch nach. Also wenn man nach England schaut, die Zuschauer sind viel mehr in England. Es ist viel mehr Geld im Spiel, was jetzt nicht das Hauptargument ist. Aber die Qualität ist auch dadurch höher, die Quantität. Es ist alles viel besser jetzt in anderen Ligen. Und wenn man als österreichische Spielerin in der österreichischen Frauenbundesliga spielt, sage ich jetzt mal, sind die Chancen halt relativ gering, dass man es auch ins Nationalteam schafft. Also es gibt natürlich einige Ausnahmen, die Elien Campbell von Altach zum Beispiel, die hat es auch geschafft ins Nationalteam. Aber die hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie Torschützenkönigin der österreichischen Bundesliga war. Ja. Okay. Und es ist, wie gesagt, 2015 ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh oder so.
25.
Ja, 25 ist sicher noch zu früh, weil es doch eine riesen Konkurrenz herrscht. Und weil sehr viele österreichische sehr gute Fußballerinnen alle im Ausland spielen und dadurch andere Voraussetzungen so haben.
Okay, ja. Aber wo wieder mehr Geld im Spiel ist, genau, bessere Trainer, genau, bessere Möglichkeiten.
Aber für mich wäre so ein Ziel, dass, weil ich spiele jetzt noch bei Neulengbach in der zweiten, beziehungsweise manchmal in der ersten Mannschaft. Also für mich wäre so ein Ziel, dass ich jetzt quasi ein fixer Bestandteil der ersten Mannschaft werde. Also dass ich dann öfters auf der Bank dort sitze, mehr Einsatzminuten dort bekomme. Das ist so ein Ziel von mir. Da weiß ich, das kann ich auch erreichen, wenn ich da noch länger dran arbeite, länger dort bleibe. Das ist so ein, sage ich mal, sehr, sehr realistisches Ziel.
Was du heuer angehst, 2024?
Genau, genau. Ja? Und was halt so, sage ich mal, so ein Wunschziel für die Zukunft ist, so vielleicht mal fürs Nationalteam auflaufen. Aber das ist halt immer verbunden mit ein bisschen Glück auch und ja, wie sicher. Man halt performt in der Bundesliga. Mhm.
Aber du trainierst fleißig, du bist ehrgeizig.
Genau.
Und Perfektionistin. Also die Zutaten stimmen.
Ja.
Möchte ich fast
jetzt
sagen.
Jetzt muss nur alles andere noch stimmen.
Ja, genau. Plan B? Was
Plan
machst du
sonst? Also nächstes Jahr ist auch das Jahr, in dem ich zum Studieren anfangen möchte. Also wenn, dann möchte ich da mich eher fokussieren, dass ich da gute Noten schreibe in dem Sinne, beziehungsweise meinen Abschluss dann schaffe. Es ist auch alles wieder
welches
über Jahre.
Fach?
Wahrscheinlich Wirtschafts. Also wahrscheinlich möchte ich die Wirtschaftsuni besuchen. Aber das schaue ich mir alles noch in Ruhe jetzt an. Also das habe ich eh noch ein bisschen Zeit zum Überlegen und dann muss ich mich eh demnächst irgendwann bewerben.
Aber du bist so positiv und ich habe da wirklich Grundvertrauen, dass das passt. Ja? Also viel Erfolg.
Danke.
Du hast Biss und den braucht man. Es ist nicht einfach, dich da durchzusetzen und du hast den Ehrgeiz. Ich glaube, das ist perfekt. Ich glaube, das wird. Ja? Im schlimmsten Fall wird es Plan B.
Genau. Ja? Und sonst finde ich immer noch am Plan C.
Ja, genau, das ist die beste Einstellung. Lara Walzer, Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Botschaft für alle, die noch ein bisschen hadern, die schlechter hören, die vielleicht gar nichts hören.
Mein Rat ist einfach, nutzt das Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Wissenschaft auch so weit entwickelt ist. Also bei mir ist es auch, ich sehe es auch nicht selber.
Das war 2005, 2006,
genau,
gell?
Genau, und es entwickelt sich alles so viel, also wirklich so schnell. Und es wird immer alles besser, immer alles moderner, viel Technologie dahinter. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, wenn man taub ist, dass man was hört. Es ist ja auch genauso jetzt beim Sehen ist es ja auch schon diese Entwicklung, dass da auch schon Technologien dahinter sind, wo man vielleicht das sieht und so. Und ich bin mir sicher, jeder, der was da irgendwie nur ansatzweise eine Möglichkeit hat, der wird sie auch nutzen wollen, ja. Also wie gesagt, mein Rat ist einfach nur, weil ich es jetzt schon seit 17 Jahren oder 17,5, 18 Jahren habe, nutzt diese Möglichkeit, macht das Beste draus. Und freut euch, wenn ihr dann eure Audioprozessoren, Cochlea-Implantate habt, weil es ist einfach viel besser zum Leben.
Mehr Lebensqualität. Mhm. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
Danke.
Danke, wir wünschen dir ganz, 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 ganz viel Erfolg und dass all deine Träume in Erfüllung gehen. Vielen Dank, Lara Walzer. Danke für Ihr Interesse, dass Sie wieder dabei waren bei den Hörgesprächen. Wenn Sie jetzt Lust haben, die eine oder andere Folge jetzt anzuklicken, es gibt sehr, sehr viele, hören Sie rein, schauen Sie sich das an und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Tschüss bei den Hörgesprächen, Papa. Danke.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Also ich würde immer sagen, Konzerte sind sehr besonders, weil ich eben sehr gerne Musik höre und jedes Konzert ist ein Geschenk für mich, weil die Möglichkeit, Musik zu hören und dann noch live zu sehen, ist einfach ein Geschenk, ja.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Definitiv ja. Also ich bin mir sicher, dass ich einen anderen Freundeskreis hätte, ein anderes Hobby. Also es ist ja bei Fußballspielen so, dass man das braucht. Ich hätte auch ein anderes Wissen, vielleicht nicht schlechter, aber trotzdem ein anderes Wissen, weil man ja sehr viel im Unterbewusstsein aufnimmt. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass da einiges anders verlaufen wäre, auch bezüglich des Abschlusses oder so und der Musik. Also ich höre sehr gerne Musik und wenn man Musik nicht hören kann, dann ist man nicht glücklich.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Ja, also nichts ist unmöglich. Das ist ein Satz, den ich immer sage. Also wenn man es will, dann kann man es auch schaffen. Und das ist genauso mit den Hörgeräten, also beziehungsweise mit den Audioprozessoren. Wenn man die Möglichkeit bekommt, ja, nehmt sie an, macht das Beste drauf, freut euch über dieses Geschenk und ja, wie gesagt, nutzt den Weg als Möglichkeit, als Chance und nicht als Hindernis beziehungsweise Hürde.